Kapitel 4 – Abstieg ins Mittelmaß. Was fällt Ihnen spontan zu dem Begriff Stadtwerke ein? Lassen Sie mich einmal raten, was Ihnen da durch den Kopf gehen könnte. Denken Sie vielleicht an Dinge wie Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, Busse, Straßenbahnen, Kanalisation? An Technologie, Pünktlichkeit und eine perfekt funktionierende Infrastruktur? Oder eher an Unerfreuliches wie Monopole, Tariferhöhungen, politischen Filz? Möglicherweise assoziieren Sie von alledem etwas. Nach meiner Beobachtung verbindet jedenfalls kaum ein Mensch Begriffe wie Innovationsführerschaft, Spitzenservice oder auch nur Kundenorientierung mit der Institution Stadtwerke. Und aus eigener leidvoller Erfahrung weiß ich, selbst die Mitarbeiter von Stadtwerken können mit diesen Begriffen manchmal wenig anfangen. Mehr noch, sie setzen sich erst gar nicht die entsprechenden Ziele. Zugegeben, das ist reichlich provokant formuliert und trifft so pauschal mit Sicherheit nicht auf alle der rund 180 Stadtwerke in Deutschland zu. Auf ein solches Unternehmen aber ganz bestimmt. Denn bei diesen Stadtwerken war ich als Unternehmensberater zum jährlichen Strategietag eingeladen. Die Veranstaltung fand in der abgeschiedenen Atmosphäre eines Waldhotels statt. Es war das erste schöne Frühlingswochenende in jenem Jahr. Die Führungskräfte saßen auf der Terrasse und diskutierten über ihre strategischen Ziele. Es ging um die bei solchen Anlässen üblichen Themen. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Und wie schaffen wir Letzteres? Natürlich war irgendwann auch das Thema Personal an der Reihe. In einem Betrieb mit mehreren hundert Mitarbeitern ist das ja keine zu vernachlässigende Größe. Es ging konkret um die Fahrer der Linienbusse im öffentlichen Nahverkehr. Einer der Geschäftsführer, ich nenne ihn hier einmal Herrn Pfeiffer, sagte in der folgenden Diskussion zu mir: Lieber Herr Professor Knoblauch, das mit dem Mitarbeiter-ABC ist ja alles gut und schön, aber wissen Sie was? Ich brauche gar keine A-Mitarbeiter. Nein, ich will überhaupt keine A-Mitarbeiter. Ich bin mit den Leuten, die Sie B-Mitarbeiter nennen, vollkommen zufrieden. Da staunte ich nicht schlecht. Warum wollen Sie denn keine A-Mitarbeiter? Wollte ich von Herrn Pfeiffer wissen. Meine Mitarbeiter sollen pünktlich kommen und sollen pünktlich gehen und dazwischen einfach ihre Arbeit machen. Und genau das machen B-Mitarbeiter doch, zumindest haben sie das gerade eben erzählt, oder? Meinte Herr Pfeiffer. Genauso ist es, antwortete ich ihm. Aber ein A-Mitarbeiter würde noch viel mehr machen, als nur ordentlich seinen Job erledigen. Er würde beispielsweise die Fahrgäste freundlich begrüßen und wenn er merkt, dass ein Gast das erste Mal mit seinem Bus fährt, dann würde er ihn ansprechen und sagen, ich gebe Ihnen gerne Bescheid, wenn die Haltestelle kommt, an der Sie aussteigen müssen. Und beim leidigen Thema Wechselgeld würde er wirklich zeigen, was in ihm steckt. All das und noch viel mehr würde ein A-Mitarbeiter machen, denn er ist kunden- und serviceorientiert. Herrn Pfeiffers Antwort lautete schlicht, nein, auch das will ich nicht. Ich glaubte erst, ich hätte mich verhört. Aber offensichtlich meinte er das ganz ernst, denn er fuhr buchstäblich mit diesem Satz fort: Wenn die Busfahrer die ganze Zeit lächeln, dann kommen die Fahrgäste nur auf dumme Gedanken. Wir diskutierten zwar noch eine Weile hin und her, aber einig wurden wir uns in diesem Punkt nicht mehr, wie Sie sich sicher denken können. Kundenorientierung, wozu das denn? Worum es Herrn Pfeiffer eigentlich ging, ist schnell zu umreißen. Der Mann wollte schlicht und ergreifend seine Ruhe haben. Er wollte als Geschäftsführer sein Tagesgeschäft routiniert und störungsfrei abwickeln können. Er wollte als Chef einen einfachen Job haben. Und dazu gehörten nun mal pflegeleichte, unkomplizierte, leicht zu steuernde und vor allem berechenbare Mitarbeiter. Das war sein Ideal. Nicht etwa Mitarbeiter, die permanent mit neuen Vorschlägen ankommen. Die wären ihm nämlich viel zu anstrengend. Denn bei den Vorschlägen bliebe es ja nicht. Mitarbeiter, die Verbesserungsvorschläge zunächst für ihre Bereiche machen, wollen irgendwann die ganze Organisation auf den Kopf stellen. Die wollen neue Strukturen, Kundenorientierung, Begeisterung. Wo käme man denn da hin? Das wäre Stress pur für den armen Mann auf seinem kommunalen Chefsessel. Viele B-Führungskräfte haben ja oft die Befürchtung, dass A-Mitarbeiter an den Chefstühlen sägen und stellen deshalb keine ein. Aber das waren, so glaube ich, überhaupt nicht Herrn Pfeifers Bedenken. Dazu war er zu gut aufgestellt. Nein, Herr Pfeifer hatte keine Angst, dass ihm einer ans Leder wollte. Er war vielmehr ein typischer 9-to-5-Boss. Morgens nicht zu früh kommen, spät nachmittags gehen, dazwischen bloß kein Ärger, bitteschön. Ein einfacher, überschaubarer Tagesablauf ohne Turbulenzen, das war sein Ziel. Menschen, die Initiative entwickeln und Ideen haben, wären ihm einfach nur lästig gewesen. Henry Fords berühmt-berüchtigte Klage, »Ich will nur ein paar Hände, aber immer bekomme ich auch einen Menschen dazu«, sie hätte glatt von Herrn Pfeifer sein können. Was bei seinen Stadtwerken noch erschwerend hinzukam, Monopolstellung und Beamtenmentalität, Innovation brauchen wir doch nicht, Servicequalität, neumodischer Kram, Kundenorientierung, wozu das denn? Schließlich waren die Kunden auf die Stadtwerke angewiesen und nicht umgekehrt. Und dafür reichten B-Mitarbeiter vollkommen aus. A-Mitarbeiter würden doch nur für Unruhe sorgen. Eigentlich könnte man über dieses Denken ein bisschen amüsiert staunen oder auch den Kopf schütteln und sich dann wieder anderen Dingen zuwenden. Ganz so einfach sollten wir es uns in unserer Situation aber nicht machen. Denn dieses Denken führt unweigerlich in eine Abwärtsspirale. Und eine solche Abwärtsspirale können wir uns hierzulande heutzutage schlicht und einfach nicht leisten. Aber warum ist dieses Stadtwerke-Denken so gefährlich? Ein klarer Fall, weil ein Unternehmen, das von B-Mitarbeitern und Führungskräften betrieben wird, Kunden verliert. Und die Kunden verliert ein solches Unternehmen aus drei Gründen. Einmal nimmt die Macht der Konsumenten, der Verbraucher, stetig zu. Es gibt Blogs, Twitter, Bewertungsportale, in denen Kunden ihre Meinung zu Produkten, Dienstleistungen und eben auch Stadtwerken austauschen und ihre Empfehlungen aussprechen. Verbraucher haben die Wahl zwischen vielen verschiedenen Anbietern und sie nutzen diese Wahlmöglichkeit. Dort, wo sie das bessere Produkt, den besseren Service, das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen, dort kaufen sie auch. Und noch etwas, Kunden sind heute grundsätzlich besser informiert und breiter vernetzt als noch vor 10, 20 Jahren. Sie sind beispielsweise nicht darauf angewiesen, mit dem Stadtwerkebus von A nach B zu kommen. Sie können auch Carsharing-Angebote nutzen oder Fahrgemeinschaften bilden. Selbst zu den Quasi-Monopolen der Stadtwerke gibt es Alternativen, die gut informierte Verbraucher ausfindig machen und auch nutzen. Fazit: Stellt ein Unternehmen B-Mitarbeiter ein, verabschiedet es sich im selben Moment von Servicegedanken und Kundenorientierung und im nächsten Moment zwangsläufig von den Kunden selbst, denn die kaufen lieber dort, wo ihre Bedürfnisse ernst genommen und nicht als Bedrohung empfunden werden. Und das können sich heutzutage nicht einmal mehr Stadtwerke leisten. Wir sind dann mal im Urlaub. Ein Phänomen in diesen Tagen ist der Verlust der Mitte. Produkte und Dienstleistungen, die sich in der Mitte angesiedelt haben, laufen jedes Jahr schlechter. Was stattdessen gekauft werden, sind Discount- oder Premium-Produkte, ganz egal in welcher Branche, seien es Lebensmittel, Möbel, Schuhe oder Autos. Der ganze mittelmäßige Rest verliert seine Kunden in fast schon dramatischem Ausmaß. So wie Opel. Ein ganz klassisches Beispiel für diese Entwicklung. Diese Autos haben kein Alleinstellungsmerkmal. Sie sind weder billig noch exklusiv. Ein Me-Too-Produkt ohne besondere Anziehungskraft. Und das reicht eben nicht mehr, um genügend Kunden zu finden. Das bestätigt auch der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche. Der Markt für günstige Autos wächst und auch der Markt für Premium-Autos wächst. Was entfällt, ist die Mitte. Oder nehmen Sie die Möbelindustrie. IKEA ist ein Möbeldiscounter mit unverwechselbarer Markenidentität und steht entsprechend gut da. Die kleine, exklusive Möbelmanufaktur, die edle Maßanfertigungen verkauft, auch. Und der große Rest? Möbel von der Stange, beliebige Dutzendware, mittlerer Preis, vermeintliche Qualität an den Stellen, die man sieht, aber wehe, man wirft einen Blick dahinter oder darunter. Nichts als Pressspan und mehr schlecht als recht festgetackerte Bezüge. Mit entsprechender Schlagseite dümpeln diese Anbieter vor sich hin. Der dritte Grund, so oft genannt, dass er schon einer Binsenweisheit nahe kommt, aber darum nicht weniger zutreffend ist, die Globalisierung. Lassen Sie mich Ihnen dazu eine Geschichte von Deutschland, Dubai und einem Taxifahrer erzählen. Ich kam nachts gegen 1 Uhr in Dubai an. Es war Sommer und die Luft vor dem Flughafen fühlte sich an, als würde mir jemand einen Föhn auf Stufe 2 vor das Gesicht halten. Ich stieg in ein Taxi und der in eine schmucke Uniform gekleidete Taxifahrer fragte mich sofort, wie er denn die Klimaanlage für mich einstellen dürfe, ob ich etwas trinken wolle, wie er den Sitz für mich einstellen solle und ob ich es eilig hätte und er deswegen schnell fahren solle. Unglaublich! Diese Taxifahrer dort, Kundenorientierung scheint generell ihr zweiter Vorname zu sein. Entspannt und freundlich sind sie obendrein auch noch. Das sind Dinge, die man hier bei uns wahrlich nicht erlebt. Wir fuhren also los und der Taxifahrer sagte zu mir, »An Ihrem Akzent habe ich gleich gehört, dass Sie aus Deutschland kommen.« »Waren Sie denn schon einmal in Deutschland?«, fragte ich ihn. »Nein, das kann ich mir nicht leisten«, antwortete er, »aber ich weiß jede Menge über Deutschland.« Das machte mich natürlich neugierig, und ich fragte nach, was er denn über Deutschland wisse. »Deutschland ist das Land, in dem die Geschäfte um 8 Uhr abends schließen.« Und dabei kicherte er ein bisschen, diese Vorstellung schien ihn wirklich zu amüsieren. »Schauen Sie doch mal hier aus dem Fenster«, forderte er mich auf. Und in der Tat, es war zwar 1:30 Uhr morgens, aber die Geschäfte waren alle geöffnet, Menschen flanierten auf den Straßen im Stadtzentrum. »Das ist Boom, oder?«, lachte mein Taxifahrer. So läuft das nun mal mit der globalen Wirtschaft. Während anderswo gearbeitet wird, verziehen sich die Deutschen erst einmal ins Wochenende. Während in China Geschäfte gemacht werden, tauchen die Deutschen für mindestens 3 Wochen in die Sommerferien ab. Wenn mir meine chinesischen Geschäftspartner nachts eine E-Mail schicken und bis zum anderen Morgen um 9 Uhr keine Antwort von mir vorfinden, dann fragen sie ganz besorgt, ob es unsere Firma noch gibt. Unser Partner in Shanghai rief mich neulich am Samstagabend um 20 Uhr im Büro an und sagte, dass er gerne am nächsten Morgen um 9 Uhr eine Telefonkonferenz mit meinen wichtigsten Mitarbeitern abhalten wolle. Als ich ihm antwortete, »Bist du des Wahnsinns? Morgen ist Sonntag«, erwiderte er, »Ja klar, hier ist auch Sonntag. Ich dachte einfach, 9 Uhr ist eine gute Zeit, um die Leute zu erwischen.« Mit anderen Worten, es ist schlicht unmöglich, Menschen anderswo auf dieser Welt zu kommunizieren, warum man hierzulande sonntags morgens eben keine Telefonkonferenz einberufen kann, warum es so etwas wie ein Sommerloch gibt, weshalb die Republik zwischen Weihnachten und Neujahr fast vollständig zum Erliegen kommt. Oder dass man sich bei zu vielen Überstunden Ärger mit dem Betriebsrat einhandelt. Letzteres scheitert gegenüber vielen Menschen auf dieser Welt allein schon am mangelnden Verständnis des Begriffs Überstunden. Lothar Späth, ehemaliger Ministerpräsident Baden-Württembergs und Manager, sagte dazu einmal, wenn Ihnen die Globalisierung nicht passt, dann rufen Sie sie an. Und so ist es. Neben besser informierten Kunden und dem wegbrechenden Mittelstand ist die Globalisierung der dritte große Faktor, der Umsätze einbrechen und Kunden das Weite suchen lässt und dem Unternehmen hierzulande begegnen müssen. Entscheidend ist, dass diese Veränderungen von außen kommen, vom Markt her. Unternehmer und Führungskräfte können sie nicht steuern, beeinflussen oder beherrschen. Die Welt verändert sich. Punkt. Aber eines könnten die Unternehmen tun. Sie könnten auf diese Faktoren reagieren. Sie könnten A-Mitarbeiter einstellen und den Karren aus dem Dreck ziehen. Stattdessen lassen sie den Karren einfach stehen, als hätte ihnen jemand ungefragt Bremsklötze untergeschoben. Und was soll ich sagen, diese Bremsklötze gibt es tatsächlich. Schließlich sind wir hier in Deutschland, es gibt hier gesetzliche Bestimmungen, die sich schon zur Mentalität ausgewachsen haben und die das Verharren auf dem festgefahrenen Karren noch begünstigen. Weg mit der Fleischration. Ich komme noch einmal auf Lothar Späth zurück. Er verglich unsere Situation in Deutschland einmal mit einem Zoo. Wenn jeden Morgen pünktlich um 9 der Wärter zum Löwenkäfig komme und ein Stück Fleisch über den Zaun werfe und dasselbe um 4 Uhr nachmittags noch einmal geschehe, dann sei es kein Wunder, dass die Löwen immer träger und fetter würden. Die Lösung des Problems? Weg mit dem Wärter, weg mit dem Zaun. Dann bliebe den Löwen nichts anderes übrig, als selbst auf die Pirsch zu gehen. Täten sie das nicht, knurrte ihnen halt der Magen. Dass das nicht sein muss, sehe man an den asiatischen Tigern, so Lothar Späth. Die seien nämlich hungrig, die kämpften und machten fette Beute. Ganz im Gegensatz zu den Abendländischen, die sich lieber füttern ließen. Da stimme ich Lothar Späth uneingeschränkt zu und bemühe gleich noch einmal meinen Taxifahrer aus Dubai. Denn ich habe Ihnen noch nicht alles erzählt, was wir auf dieser nächtlichen Taxifahrt durch das Emirat miteinander gesprochen haben. Er wusste nämlich noch etwas über Deutschland. In Deutschland kann man auch gut leben, ohne zu arbeiten, meinte er. Das musste ich natürlich kommentieren. Naja, sehr gut leben kann man dann vielleicht nicht, aber leben, ja, das geht. Finden Sie das denn gut? Nein, kam da sofort die Antwort. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Alles andere ist ungerecht. Und dann erzählte er noch von seiner Familie in Indien und dass er hier in Dubai die Möglichkeit habe, mit seinem Taxi genug Geld zu verdienen, um auch noch regelmäßig seinen Verwandten etwas zu schicken. Der Taxifahrer im nächtlichen Dubai hätte also sicherlich Lothar Späth zugestimmt, dass man das Problem mit den faulen und fetten Löwen nur so löst, indem man ihnen sowohl Fleischration als auch Zäune wegnimmt und sie freundlich dazu auffordert, wieder selbst die Verantwortung für sich zu übernehmen. In Deutschland sind wir davon allerdings weit entfernt. Hier werden nach wie vor Reservate eingerichtet und Zäune hochgezogen. Aus meiner Sicht wird das nicht funktionieren. Mehr noch, dass sich B- und C-Mitarbeiter ein gemütliches Leben machen können, wird sich bitter rächen. Diese Underperformer werden viel zu sehr gehegt und gepflegt, finden viel zu oft ein Umfeld vor, in dem sie sich nicht verändern müssen, treffen viel zu oft auf Chefs, die diese Verhaltensweise sogar noch unterstützen und überhaupt keine Leistung sehen wollen. Hinzu kommt, auch dem öffentlichen Sektor geht es nicht darum, dass jemand das Maximum aus sich herausholt, sondern lediglich darum, dass jeder mit einem Arbeitsplatz versorgt ist. Arbeitsplatzerhaltung um jeden Preis, sei er auch noch so unproduktiv, das ist die Maxime. Denken Sie nur an Kohlesubventionen, Abwrackprämie und dergleichen. Wenn hier in Deutschland ein Unternehmen Zielvereinbarungen mit seinen Mitarbeitern treffen will, wirft sich in vielen Fällen der Betriebsrat heroisch dazwischen. Dasselbe gilt für die Einführung von bewertbaren Größen, an denen die Mitarbeiter gemessen werden sollen. 40% aller Arbeitszeugnisse in Deutschland sind eingeklagt, sprich, der Arbeitnehmer hat zwar eine Beurteilung von seinem Arbeitgeber erhalten, diese jedoch nicht für gut genug befunden und dagegen geklagt. Denn in Deutschland dürfen nur wohlwollend und höflich formulierte Zeugnisse ausgestellt werden, damit der jeweilige Underperformer noch möglichst lange in möglichst vielen Unternehmen sein Unwesen treiben kann. Über die deutsche Zeugnispraxis witzelt man anderswo auf der Welt schon lange. Solche Dinge werden also in Deutschland nicht ausgeräumt, sondern hochgehalten, als ob sie uns irgendetwas nützen würden. Dabei zementieren sie genau diese kranke Situation, die wir haben. Und führen in der Konsequenz dazu, dass die Besten das Land verlassen, weil sie einfach die Nase voll haben. Technologie, Talent, Toleranz. Schon im ersten Kapitel habe ich dieses Thema angeschnitten. Mehr als 160.000 Menschen verlassen jedes Jahr unser Land. Es findet ein regelrechter Brain Drain statt. Die Fähigsten und Tüchtigsten gehen. Die drei begehrtesten Auswanderungsziele sind die Schweiz, die USA und zum ersten Mal war Polen 2008 die Nummer 3 der Hitliste. Top-Talente gehen dahin, wo ihnen echte Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Wo sie nicht von zum Teil absurden Regularien an der Entfaltung ihrer Träume gehindert werden, wo nicht der Staat den größten Teil des Gehalts der meist gut verdienenden A-Mitarbeiter einbehält, von Politikern angezettelt, die sich damit die breite Masse des Wahlvolks bei Laune halten, indem sie Arbeitslosigkeit begünstigen und keine Anreize schaffen, dass Menschen ihr volles Potenzial entfalten. Die Krux daran, gut gemeinte Regelungen zum Schutz der Schwachen führen in der Regel dazu, dass letztlich Schwäche regiert. Und das wirkt nun mal nicht besonders attraktiv auf A-Mitarbeiter. Deshalb gehen sie. Für mich ist dieser Brain Drain der beste Beweis dafür, dass wir uns in einer Abwärtsspirale befinden. Ginge es mit uns aufwärts, kämen die A-Mitarbeiter aus der übrigen Welt nämlich zu uns. Übrigens, wenn ich von Schwachen rede, dann geht es dabei nicht um Behinderte, Schutzbedürftige oder Personen, die keine Leistung erbringen können. Dies ist eine andere Kategorie. Ich habe mich in meinen Firmen immer für die Einstellung behinderter Mitarbeiter stark gemacht. Mein Referentenkollege Boris Gundl ist zu 90% gelähmt und hat als Motto gewählt, lieber Querschnitt als Durchschnitt. Mit dieser Einstellung gibt er vielen Menschen Hoffnung. Der amerikanische Professor Richard Florida mit Lehrstuhl an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh hat zu A-Mitarbeitern seine Theorie der kreativen Klasse entwickelt. Sie besagt, dass die kreativen Köpfe einer Gesellschaft und die Innovationen, die sie entwickeln, maßgeblicher Faktor für ökonomisches Wachstum einer Region sind. Kreative Köpfe sind für Florida Menschen aus allen Bereichen der Arbeitswelt, deren Arbeit einen kreativen Prozess in sich trägt. Die kreative Klasse unterteilt er in zwei Gruppen. Dem Super Creative Core gehört an, wer etwas erschafft oder Neues produziert, beispielsweise neue Produkte oder neues Gedankengut entwickelt und Prozesse optimiert, also etwa Wissenschaftler, Professoren, Designer, Künstler. Die zweite Gruppe sind die Creative Professionals, die in der Regel wissensintensive Arbeit verrichten und dazu eigenständiges Denken und kreative Problemlösungen benötigen. Richard Florida versteht darunter zum Beispiel Anwälte, Manager, Facharbeiter, Ärzte und so weiter. Ich würde diese Definition in meinem Sinne gern etwas erweitern. Wer sein Hirn einsetzt und eigenverantwortlich an Problemlösungen arbeitet, gehört dazu und ist ein A-Mitarbeiter. Das allein ist aber noch nicht einmal der spannendste Teil an Richard Floridas Theorie. Der besteht vielmehr darin, dass sich Florida ausführlich Gedanken darüber macht, warum die kreative Klasse so mobil ist und wo es sie hinzieht, sprich, warum sich der Brain Drain ereignet und aufgrund welcher Faktoren sich Angehörige der kreativen Klasse wo niederlassen. Florida kam zu dem Ergebnis, dass sich die kreative Klasse besonders gerne da ansiedelt, wo die drei T's stimmen. Die drei T's stehen für Technologie, Konzentration der Hochtechnologie- und Wissensbranche in einer Region, also die bereits dort vorzufindende wissensintensive Wirtschaft, Talent, kreatives Potenzial einer Region, manifestiert in der Anzahl der kreativen Köpfe in einer Region, und Toleranz, Offenheit einer Gesellschaft, durch die viele verschiedene Persönlichkeiten angezogen werden, was wiederum zu einem hohen Austausch an neuen Ideen führt. Regionen, die diese drei T's bieten, sind also hochattraktiv für A-Mitarbeiter und entwickeln sich damit unaufhaltsam weiter. Es sind weltoffene, zukunftsträchtige, bildungsstarke Regionen mit enormer Strahlkraft. Von diesen Regionen gehen entscheidende Innovationen aus, die wiederum weitere A-Mitarbeiter anziehen. So funktioniert eine Aufwärtsspirale. Für Richard Florida spielt sich der globale Wettstreit um die besten Talente übrigens nicht zwischen Nationen ab, sondern zwischen Städten bzw. Regionen. Als Beleg dafür führt er an, dass die Volkswirtschaft der Region New York so groß sei wie die von Brasilien. Für mich bedeuten die Forschungsergebnisse Floridas vor allem eins: Deutsche Standorte bzw. deutsche Unternehmen können nur dann erfolgreich sein, wenn sie A-Mitarbeiter anziehen. Und das schaffen sie nur, wenn sie ihnen ein attraktives Umfeld bieten, in dem A-Mitarbeiter ihre Kompetenzen voll ausleben und weiterentwickeln können. Das sieht Richard Florida übrigens genauso. Aus seiner Sicht ist Deutschland eine der alten Industrienationen, die zwar über einen großen Markt und hervorragende Unternehmen verfüge, der es aber an der Bereitschaft fehle, Einwanderer aufzunehmen und sie in einem risikofreudigen Klima werkeln zu lassen. Da haben wir sie wieder, die Bremsklötze, die verhindern, dass der Karren aus dem Dreck gezogen werden kann. Aber es ist klar, wenn ein Land es sich leistet, beispielsweise hochqualifizierte Ärzte aus Afghanistan, bestens ausgebildete Ingenieure aus dem Iran, pfiffige Handwerker aus Marokko von der Arbeit hier abzuhalten, mit dem selbstgefälligen Hinweis, dass sein jahrelang unter Beweis gestelltes Wissen nur anbringen dürfe, wer diese und jene Formalie erfülle. Und außerdem ausländische Studierende gleich nach dem Examen wieder ausweist und stattdessen lieber unfähige Underperformer mit gerichtlich frisierten Zeugnissen einstellt und deren Müßiggang finanziert. Dann muss sich dieses Land nicht wundern, wenn die kreative Klasse das Weite sucht und lieber andere Standorte voranbringt. Eins ist doch klar, dieser Weg führt nur nach unten, unaufhaltsam. Unsere Wirtschaft als sensibles Ökosystem. Wie sieht die Vertreibung der A-Mitarbeiter nun konkret in den Unternehmen aus? Was passiert da jeden Tag? Ein Beispiel dazu habe ich Ihnen schon im ersten Kapitel geschildert. Sie erinnern sich an den A-Mitarbeiter, der über die Kollegen eines anderen Unternehmens sagte: Das sind Adler, Chef. Die fliegen. Und dann seinem Chef offenbarte, dass er einen Arbeitsvertrag in genau diesem anderen Unternehmen unterschrieben habe, weil dort die Kollegen eben auch so arbeiten wie er. Und wo er nicht permanent die Fehler seiner B- und C-Kollegen ausgleichen muss und obendrein noch als karriereversessen gebrandmarkt und isoliert wird. A-Mitarbeiter müssen jedoch nicht nur den Kopf hinhalten für das, was die B- und C-Mitarbeiter anrichten, was ja immerhin bedeutet, dass das Unternehmen noch eine Chance hat, den Schaden für den Kunden gering zu halten. Sie müssen auch noch kompensieren, dass durch die fehlende Loyalität vieler B- und C-Mitarbeiter die Moral der gesamten Truppe nach unten geht. Diese fehlende Loyalität kann sich auf ganz unterschiedliche Art zeigen. Wenn in einer Bäckerei der Geselle morgens anmarschiert kommt und als erstes die Laugenbrezeln aus dem Discounter von nebenan auf den Tisch packt und verkündet, dass er die viel lieber esse als das, was er da jeden Tag herstellen müsse, wie soll so jemand mit dazu beitragen, dass das Unternehmen in der Außendarstellung glänzt? Wie soll so jemand gemeinsam mit seinen Kollegen dafür sorgen, dass Prozesse und Produkte verbessert werden? Wie die engagierte Arbeit eines A-Mitarbeiters unterstützen? Wie seinen Anteil am Teamzusammenhalt einbringen? Eben, das geht schlicht und ergreifend nicht. Und so wird der A-Mitarbeiter es irgendwann satt haben, ständig das ausbügeln zu müssen, was seine B- und C-Kollegen dem gesamten Team einbrocken und frustriert sein Heil in der Flucht suchen. Oder, fast noch schlimmer, er wird resignieren, innerlich kündigen, nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Sprich, er mutiert zum B-Mitarbeiter, vielleicht sogar irgendwann zu einem C-Mitarbeiter. Und was übrig bleibt, ist ein unmotivierter Haufen B- und C-Mitarbeiter, die sich und damit das Unternehmen nur noch tiefer hinein in die Abwärtsspirale treiben. Der Punkt ist, wenn man als Unternehmer oder Führungskraft diese Entwicklung zulässt, wird das Unternehmen irgendwann vor dem Ausstehen. Und das nützt niemandem etwas, auch nicht den B- und den C-Mitarbeitern. Man tut also B- und C-Mitarbeitern keinen Gefallen, wenn man sie in Ruhe und unbehelligt ihr zerstörerisches Werk verrichten lässt. Deshalb weg mit den Zäunen, weg mit den Reservaten, weg mit der täglich ungefragt verabreichten Fleischration. Unsere Welt endet doch nicht an Deutschlands Grenzen. Unsere Realität, unsere Situation, unsere Wirtschaft, unser Leben wird von Dingen und Entwicklungen beeinflusst, die sich weltweit zutragen und die wir überhaupt nicht steuern können. Und auf diese Herausforderungen reagiert man nicht, indem man einen Zaun um sich herum errichtet, darin einen Zoo betreibt und sich die Fleischbrocken in wohlgefälligen Abständen reichen lässt. In einer Welt, die das lebendige, ökonomische System will, das auf unzähligen Ebenen miteinander vernetzt ist, mutet das deutsche Versorgungsmodell nahezu vorsintflutlich an. Auf unserem Globus hat sich eine Art organische Wirtschaft im Sinne eines sich selbst steuernden Ökosystems herausgebildet. Und genauso sollte Wirtschaft auch organisiert werden, wie ein ökologisches System. In einem solchen System nützt es nun mal überhaupt nichts, den Status quo durch ständige Eingriffe zu zementieren. Stattdessen sollten evolutionäre Potenziale genutzt, sollten Selbststeuerungsmechanismen unterstützt werden. Auf Unternehmen bezogen heißt das, der Arbeitnehmer ist out, der Mitunternehmer ist in. Einer, der den Geschäftsprozess aktiv mitgestaltet, einer, der Verantwortung übernimmt, der die Dinge von sich aus steuert und selbstständig Entscheidungen trifft. Solange es nicht überall mehr davon gibt, ist der Abstieg ins Mittelmaß kaum aufzuhalten.